Ja, wie schön, dass Sie alle zahlreich geblieben sind. Da sitzen wir nun, um dieses Gespräch zu beginnen. Neben mir sitzt Lara Fritz. Sie hat eine LGBTIQ-Gruppe an der Hochschule hier in Aalen gegründet. Und wir sind besonders froh, dass sie bei uns ist und auch nicht nur diese, sondern viele andere Vorstellungen mit Nachgespräch betreut. Annalena Mucella brauche ich, glaube ich, nicht vorstellen. Die kennen alle Anwesenden hier im Saal, leitet das Büro für Chancengleichheit. Und die Alexandra Stölzel, Theaterpädagogin am Theater der Stadt Aalen.
Seit September.
Genau, noch recht neu im Haus. Sie hat auch nicht den ganzen Schaffensprozess von Paul mit Sternchen betreut, aber doch einen größeren Teil davon und kann also insofern theaterpraktisch ein bisschen beisteuern noch zum Gespräch und die Theatersicht noch beschreiben.
Ich glaube auch, dass die dabei sitzen wollte, die Sophia auch, fällt mir gerade ein.
Das heißt, wir sollen noch auf sie warten, ja. Das machen wir sehr gerne. Da kommen noch ein paar Frauen, dann haben wir ein bisschen früh angefangen. Warten wir noch auf Sophia und es kann auch gut sein, dass Chris bzw. Philipp Dürrschmidt noch zu uns trifft. Der würde dann wahrscheinlich hier durchkommen, aber auch das werden wir mit Freude natürlich. Haben wir tatsächlich dann jetzt alle dabei oder? Schön, dass du auch noch zu uns kommst. Sophia Predan ist Regieassistentin von Paul mit Sternchen. Kann uns also auch in vielen Fragen noch zur Seite stehen. Sehr schön. Ich möchte noch dazu sagen, dass wir dieses Gespräch aufzeichnen. Hoffe ich, dass Sie und euch das alle nicht stört, sich trotzdem zu beteiligen. Wir machen es wie immer, dass wir so ein klein bisschen anfangen mit dem Gespräch. Auf dem Podium und uns dann freuen, wenn auch recht schnell alle weiteren sich beteiligen. Wenn ihr das schon gleich auch zu Beginn machen wollt, ist das auch völlig in Ordnung. Es geht nicht darum, dass wir uns als Expertinnen und Experten fühlen, sondern eigentlich mit euch über das Gesehene sprechen wollen, ins Gespräch kommen wollen. Und das wäre auch für mich gleich die erste Frage. Wie das jetzt gewirkt hat, die kann ich Sophia und Alexandra noch nicht stellen, aber Lara und Annalena, wie hat das Gesehene auf euch gewirkt? Seid ihr mitgegangen mit Chris? Habt ihr das eher schwer nachvollziehen können, was er erlebt hat? Wie hat sich das angefühlt, diese Vorstellung zu sehen?
Ich würde mich nicht zwingend als Frau identifizieren. Ich bin genderqueer und da genderfluide. Das heißt, ich bin eher so ein bisschen auf Pauls Seite der Geschichte zu finden. Meistens identifiziere ich mich einfach so als ich und verwende deswegen auch keine Pronomen für mich. Für mich war das sehr spannend, wenn Chris erzählt hat, was Paul immer so für Nebensätze angebracht hat. Also dieses Ding von, ja, dauert halt alles länger, wenn man nicht weiß, wer man ist. Da habe ich gedacht, das sind diese Kleinigkeiten, ja, das habe ich sehr gefühlt. Also das ist, das fand ich sehr, sehr gut rübergebracht und gerade, weil Chris da auch ist als ein Mann, der sich als Mann identifiziert, der also dieses ganze Problem eigentlich gar nicht hat, fand ich total schön, wie einfühlsam die Rolle geschrieben wurde auf jeden Fall. Das war richtig, richtig schön zu sehen.
Ja, also ich als heterosexuelle Cis-Frau, ich kann es tatsächlich wahnsinnig gut nachvollziehen, diese Gedanken. Und wo ich total hängen geblieben bin, war dieser Satz, darf ich das überhaupt denken? Oder brauche ich jetzt, oder ist das jetzt falsch? Oder muss ich jetzt nicht das Gewissen haben? Und ich habe mir auch wirklich lange, oder was heißt nicht lange, während des Stücks die Frage gestellt, was würde ich machen oder was hätte ich gemacht oder wie würde ich reagieren, wenn jetzt mein Partner zu mir käme und, also er heißt Felix, ich bin jetzt Felicia, und ich, da bin ich gerade noch am Fühlen und ich kann es noch nicht abschließend sagen. Das hat mich sehr mitgenommen, also im positiven Sinne, aber es hat mich so gedanklich mitgenommen und ich habe noch keine Antwort tatsächlich auf diese Frage.
Hast du denn den Eindruck, dass du aufgefordert bist, eine Antwort darauf geben zu können?
Das weiß ich eben nicht. Das weiß ich eben nicht. Das ist ja das Spannende. Also dieses Thema, diese Frage, darf ich mir das überhaupt stellen? Darf ich irgendwie wütend sein? Darf ich das komisch finden? Oder muss ich eben diese Person so lieben, wie sie ist? Brauche ich eine Antwort auf diese Frage? Das sind gerade viele Fragezeichen und viele Fragen in meinem Kopf. Mhm. Ja.
Aber das ist eine Sache, ich finde das ganz lustig, dass das hier, dass diese Frage immer an Chris, also Chris stellt sich diese Frage immer nur, wie ist das jetzt eigentlich mit meiner Beziehung? Ne? Also weil ich bin jetzt in Paul verliebt und Paul ist jetzt nur mein Mann. Was heißt das für meine sexuelle Orientierung? Ich könnte mir vorstellen, dass Paul sich eventuell die gleiche Frage auch stellt. Ne? Weil das eine ist ja nicht gleich das andere. Ne? Paul kann jetzt sagen, okay, meine Identität ist die, aber was macht das denn mit meiner Sexualität? Also Leute wie ich stellen sich die Frage auch ganz oft, bis wir dann vielleicht irgendwann an den Punkt kommen, dass wir sagen, ja, eigentlich ist es doch egal, weil es geht ja um den Menschen, nicht um das Geschlecht dahinter. So. Das ist, und ich kann die Frage auch nicht beantworten. Ich weiß es auch nicht.
Ob das eine Veränderung wäre, ja, bei der du mitgehen könntest oder nicht?
Es ist so schwer. Ich habe einen Partner, das ist ein Heteromann und ist auch ein Cis-Mann. Also Cis heißt, dass man sich mit dem Geschlecht identifiziert, was einem bei der Geburt zugewiesen wird. Und das ist für mich schon an manchen Tagen, wo ich mich wirklich ganz weit weg von Frau sehe, ist das schon für mich einfach nochmal was anderes in so einem Moment, wo ich dann nicht weiß, ist das jetzt für ihn auch komisch? Ne? Ich bin ja keine Insel, ich mache mir auch darüber Gedanken, was er so denkt. Ne?
Und wie das dann, wie deswegen, das dann in Beziehungen manchmal
ja,
ist.
Also das ist eine Frage, ich glaube, die stellen sich alle Beteiligten in so einer Situation.
Wie war das für euch im Schaffensprozess, auch früher oder später dabei?
Also ich glaube, das ist generell jeden eine spannende und schwierige Frage auch ist und das, mit der man dann auch konfrontiert wird und selber eben, wie ihr auch, reflektiert, könnte man das auch leben. Und ich glaube, das wurde auch in der Produktion sehr, sehr viel besprochen. Und ich habe auch gehört, dass es zum Beispiel ein Regisseur, Winfried Tobias, auch sehr, sehr dankbar darüber war, dass es aus der Perspektive von Cis-Menschen eben auch darüber gesprochen wurde, weil es den Einstieg für die Proben eben noch erleichtert sozusagen, um sich in diese Figuren hineinzuversetzen, in die Situation. Genau.
Ja, also ich glaube, generell ist wichtig zu sehen, dass es halt Chris' Geschichte ist und also ich habe da auch keine Antwort für mich. Ich glaube, es ist auch schön, dieses offene Ende zu haben, um zu sehen, oder sich zu überlegen, wie es weitergehen könnte und auch so ein bisschen vielleicht die Hoffnung zu haben, dass es funktioniert und ja.
Ja, es ist ein sehr, sehr zuversichtlich stimmendes Ende im Prinzip von diesem Stück. Das ist ja eine ganz klare, also für mich ist es schon auf halbem Weg zum Happy End, weil die, so wie es gespielt war, möchte ich nochmal mein Kompliment aussprechen. Zumindest mir ging das so, dass ich dachte, oh, ich wünsche ihm alles Gute, dass sie zusammenfinden. Ich war ganz auf seiner Seite und habe einfach den beiden alles Gute gewünscht.
Meldung von Chris.
Ja.
Ich wollte nicht unterbrechen, aber um mich da anzuschließen, also tatsächlich, ob das dann funktioniert, darüber haben wir sehr viel gesprochen. Das können wir nicht beantworten. Also das ist was, wir können den Weg dahin gehen, was der Text gibt und auch einfach die Möglichkeit, dass man sieht, es geht hier um den Menschen und nicht um das Geschlecht. Aber ob es funktioniert, wissen wir nicht. Und ich glaube, das ist auch wichtig, das kann niemand wissen. Also das können dann nur diese zwei Menschen entscheiden, die das untereinander ausmachen. Und das können wir nicht beantworten.
Aber er will es probieren.
Er will es probieren, genau. Er will es probieren. Genau. Das sagt er ja auch. Ich weiß nicht, ob das einfach wird, ich weiß nicht, ob das schwer wird und ich weiß auch nicht, ob das klappt. Aber ich will es probieren, ja.
Jetzt gleich noch eine Wortmeldung.
Ich fand die Reaktion irgendwie schade von Paul, einfach aufs Thema zu gehen. Weil ich glaube, Chris sehr viele Zugeständnisse machen musste, aber schon auch von seiner Seite. Also, es war für beide eine große Veränderung. Und dass man für jeden Moment den Mund aufkriegt, finde ich völlig, also gerade in der Partnerschaft, muss man auch den anderen.
Aber ich finde halt, so ein Gehen in diesem Moment ist etwas total Verständliches und manchmal sieht man einfach aus der Entfernung dann auch wieder besser. Und für mich war dieses Gehen, wie es beschrieben wurde, kein endgültiges. Also das war einfach zu gehen, weil es in dem Moment nicht möglich war zu bleiben und dann weiterzuschauen, was dann passiert.
Aber waren es nicht 3,5 Monate schon?
Ja.
Achso, nee. Das ist tatsächlich, also vor dreieinhalb Monaten war das quasi, dass Paula gesagt hat, ich bin keine Frau. Die Situation, das müssen wir uns selber vorstellen, ist wahrscheinlich in der Mitte irgendwo passiert.
Aber er sagt, er hat 4 Tage seine Kinder nicht gesehen.
Ja gut, aber das kann man sich auch wieder überlegen. Er kann ja, die Kinder werden ihn ja nicht weggenommen, sondern die werden, also er hat ja vielleicht gesehen. Er war ja auch unterwegs.
Ich dachte, die Frau hätte ihn mitgenommen.
Genau, in meiner Vorstellung hat Paul keinen Kontakt mehr, aber mit den Kindern.
Also ich glaube, ganz universell gesehen geht es halt darum, dass ich enttäuscht bin von meinem Partner, weil er nicht für mich eingestanden ist. Und das ist ja unabhängig von der großen Frage,
wer ich bin,
erfüllen muss. Mhm. Und wo auch eine Reaktion, ich kann damit gerade nicht umgehen und ich ziehe es erstmal aus. Man entzieht sich halt da mit der Diskussion und vielleicht braucht Paul das. Vielleicht ist es auch unfair, aber es ist, wie es ist. Es ist nur, glaube ich, jetzt nicht Teil des, also ich glaube, es ist einfach Teil der Beziehung und nicht der Frage, um die es in dem Stück geht.
Mhm. Ich denke halt auch, dass Paul praktisch auf jeden Fall in der schwächeren Situation, also der schwächeren Position war, weil er in der unterdrückten Position ist und die Menschen, die in der unterdrückten Position sind, die haben erstmal total das Vorrecht so zu entscheiden, die gesellschaftlich in der unangreifbaren Situation sind, die müssen einfach das erstmal akzeptieren, dass die Menschen, die unterdrückt sind, dass die erstmal entscheiden und gehen.
Aber Paul ist kein Opfer.
Paul ist in dieser Gesellschaft, die in der unterdrückten Situation. Ich als muss ich nicht als Opfer empfinden, aber gesellschaftlich gesehen ist er in der schwachen Position.
In dem Moment von Oliver, also in dem Moment der Begegnung mit Oliver, würden Sie da auch sagen, dass Paul kein Opfer ist?
Nee, Paul steht für sich ein. Paul wird diskriminiert, aber er steht für sich ein.
Ich glaube, Olivers Intention war, ihn zu einem zu machen, oder?
Ja, aber ich sehe das, aber ich sehe auch, dass Paul für sich in dieser Situation ganz klar Stellung bezogen hat und das ist was sehr Starkes und da ist er für mich überhaupt kein Opfer. Er hat sich nicht daran gelassen.
Ich verstehe voll, was du meinst, aber trotzdem ist Paul immer noch ein Opfer von Gewalt gewesen. Nicht im Opfer in diesem, was du meinst, ich verstehe, was du meinst, aber ich sehe das auch schon, also er ist trotzdem in der schwächeren Position und wird unterdrückt. Dass er das nicht mit sich machen lässt, ist natürlich nochmal eine andere Sache, aber ansonsten würde ich auch sagen, dass Paul da einfach in der miesesten Situation war von allen Angehörigen dieser Situation. Finde ich ein guter Punkt, ne? Also dass man gucken muss, okay, die Leute, die es betrifft, also Transpersonen zum Beispiel in dem Fall, dass die quasi nicht nur die Aufgabe haben, ich muss hier mit mir klarkommen, obwohl mir mein Leben lang gesagt wird, ich bin ja ganz anders, das ist ja schon mal Arbeit. Und dann noch diese zusätzliche Arbeit von, nee, ich muss jetzt alle um mich herum, ich muss da Pionierarbeit leisten, ich muss für die jetzt Verständnis aufbringen. Das ist nochmal doppelte Arbeit. Ne? Also es reicht nicht, mit sich selber fertig werden zu müssen, sondern man muss dann noch mit der ganzen Welt es eigentlich aufnehmen. Und da bin ich sehr dankbar auch für Ihren Beitrag, weil das ist absolut so. Das brauchen Menschen wie wir dann nicht, dass dann noch die Leute, die uns eigentlich beschützen sollten, auch nochmal uns quasi ein Arbeitsfeld aufmachen. Natürlich haben die meisten Menschen aus der queeren Szene da Verständnis für. Wir wissen, dass das nicht leicht ist für den Rest der Welt, sage ich mal. Aber es ist auch einfach sehr, sehr entspannend, wenn wir diese Arbeit nicht übernehmen, sondern zum Beispiel Gleichstellungsbeauftragte haben, die den Kampf für uns kämpfen. Das ist sehr, sehr schön.
Ich finde, das kann man auch vielseitig sehen. Ich habe jetzt nicht nur an meinen Partner gedacht, sondern auch an meine Kinder. Wie würde ich als Mama reagieren? Das ist ja auch nochmal ein Thema, weil wie haben jetzt die Eltern von Paula oder Paul reagiert? Was haben die gesagt? Das ist auch nochmal eine Reaktion. Also ich hatte eher die Gedanken auch, weil, okay, mein Mann, das ist Mann, aber wie würde es für mich sein, wenn meine Kinder jetzt zu mir kommen würden, vor allem mein Sohn, und sagen würde, Mama, ich bin nicht mehr dein Sohn, ich will deine Tochter werden. Was würde ich da machen? Wie würde ich reagieren? Das hat mich eher auf solche Gedanken gebracht.
Finde ich spannend. Wir haben in der Probe auch darüber mal geredet und sind dann zu dem Schluss gekommen, dass es vielleicht sogar noch leichter ist, mit den Kindern mitzugehen, wie mit einem Partner, weil man mit einem Partner ganz anders involviert ist. Und dass es aber tatsächlich mit Kindern ein Tick vielleicht nochmal leichter ist, weil es nochmal eine andere Ebene auch ist, glaube ich.
Genau, weil es eben doch nochmal das eigene Fleisch und Blut ist.
Ja.
Ich denke mal, das akzeptiert man noch einfacher. Aber ich fand auch, wie er das rübergebracht hat. Also ich hätte mit ihm mitgeweint. Wenn er angefangen hätte zu weinen, dann hätte ich wirklich in dem Moment auch mitgeweint. Er hat es wirklich super toll gemacht. Danke nochmal.
Sehr gerne.
Sie wollten mir gerade was sagen?
Also nochmal mit den Kindern, ja. Also ich glaube, da fehlt ja die Ebene der Sexualität. Und die ist ja in dem Fall das, was es so furchtbar schwer macht, ja. Bei den Kindern ist dann relativ einfach, weil eine Ebene fehlt.
Das Aber warum ist es so schwer?
Hat mich das halt jetzt noch ein bisschen verstanden. Genau.
Ich habe, aber warum ist es so schwer? Ich erinnere mich an ein Gespräch mit einer sehr guten Freundin von mir, mit der ich lange in einer WG gewohnt habe, die, als ich bei ihr einzog, viele heterosexuelle glückliche Beziehungen schon hatte. Was heißt viele? Ein paar. Und ich durfte ihr Outing als Lesbe miterleben. Und wir haben, ich glaube, 8 Jahre zusammengelebt und das war eigentlich immer klar, dass sie in dieser Zeit eine lesbische Frau war. Und irgendwann hat sich das verändert und sie hat sich wieder in einen Mann verliebt. Und heute ist es so, wenn ich bei ihr anrufe und sage, und, wie geht's dir, hast du eine Beziehung, dann ist mir nicht klar, ob sie antwortet ja oder nein und ist es eine Frau oder ist es ein Mann. Und es gab dann dieses Gespräch, wo sie mir dann eben auch sagte, ah, du, ich habe wieder eine Beziehung. Und ich habe immer da gesessen und habe gewartet, wann sagt sie mir endlich, was ein Mann oder eine Frau ist und so. Und irgendwann bin ich dann rausgerückt und sie ist ganz wütend geworden und hat gesagt, warum ist das eigentlich wichtig? Kannst du mir mal sagen, warum du mir diese Frage eigentlich stellen musst? Stellst du die für dich oder für mich oder warum eigentlich? Ich liebe einen Menschen. Saß ich dann so ein bisschen da wie ein begossener Pudel und dachte, ja, stimmt. mal gucken.
Naja, aber er hat bestimmt 3-mal gesagt, was für eine wunderschöne Frau es war. Es war sein Begehren. Und sein Begehren hat sich zu ändern. Weil er begehrt dann nicht mehr die wunderschöne Frau, die ist nämlich nicht mehr da. Ja, also das ist ja der Punkt, um den es geht. Oder für, wo ich gefühlt habe, dass es darum geht.
Aber dann ist es ja auch wieder der Fluss vom eigenen Ego. Das bin ich. Ich verliere etwas, was, wo man denkt, vermeintlich, es gehört mir, in dem Fall der Partner, das Geschlecht oder was auch immer. Und das ist dann mit dem eigenen Verlust, das ist eigentlich der eigene Verlust im Endeffekt. Und das Ich was im Vordergrund steht und nicht das Miteinander. Wäre so das Resultat aus dem Gedanken, finde ich.
Ja, und
ja, dann stellt man Begehren ja in Frage. Also das finde ich jetzt nicht. Ja, das empfinde ich jetzt nicht unbedingt so.
Ja, aber.
Also ich habe ja, es kann ja sein, dass ich zu einer bestimmten Person ein bestimmtes Begehren habe und zu einer anderen ein anderes Begehren. Aber Paul, Chris hatte zu Paul erst mal dieses Begehren und müsste jetzt ein neues entwickeln. Oder? So.
Ich glaube, das kann dieses Stück, wie gesagt, was ich vorhin gesagt habe, ich glaube, das kann es nicht beantworten, aber das hinbekommt, dass er irgendwann seine Frau als Mann begehren wird.
Ja.
Das kriegen wir nicht hin und das kann ich als Schauspieler auch nicht beantworten, das kann ich ja nur von mir ausgehen, ich weiß nicht, ob ich das könnte. Das finde ich sehr, sehr schwierig. Ich glaube, es geht eher darum, wie man damit umgeht und diese Reaktion darauf oder auch wie er ihn alleine gelassen hat in der Situation mit Jala, das war sehr flapsig und das war falsch. Und ich glaube, das ist das, was man zeigen kann und sagen kann, dass man diesem Wandel einen Respekt gegenüberbringen muss und versuchen muss, damit zu gehen und zu hinterfragen, um was geht es mir in der Beziehung und eben sich so nicht verhalten.
Ich denke, Entschuldigung.
Ja, die Frage nach dem Begehren können wir nicht klären.
Ich glaube tatsächlich, dass Begehren ist ja für Menschen so unterschiedlich. Ne? Es gibt Leute, die sind enorm körperlich und das ist okay. Und es gibt Leute, da geht es sehr, sehr viel um Zwischenmenschlichkeit und um die Gefühle, die es da gibt. Und ich finde es völlig okay, dass wenn Menschen in einer Beziehung sind und dann verändert die andere Person sich körperlich, das muss nicht mal geschlechtlich körperlich sein. Ne? Sondern es gibt so viele Dinge, die mit unseren Körpern passieren über die Jahre. Und es ist nun mal so, dass manche Leute sagen, ich bin sehr körperlich. Und so wie es jetzt gerade ist, finde ich dich sexuell nicht anziehend. Das verändert aber nichts daran, dass ich uns als Team sehe und als liebendes Paar sehe. Und ich glaube, dass diese Körperlichkeit für uns alle was sehr Wichtiges und sehr Intimes und auch Schambehaftetes ist. Und es ist manchmal sehr schwer, diese Körperlichkeit vom Emotionalen zu trennen. Deswegen. Und dass ich jetzt zum Beispiel weiß, dass mein Mann mich hübscher findet in den Klamotten, wenn ich die nicht anziehe, heißt es ja nicht, dass er mich nicht mehr liebt. Ne? Mhm. Und ich glaub, das ist so individuell mit dem körperlichen Begehren, dass, da muss man einfach auch respektvoll sein und dann sagen, okay, du findest mich jetzt nicht mehr körperlich anziehend. Das tut weh und das ist beschämt vielleicht. Aber eine Beziehung hat hoffentlich mehr zu bieten als nur das Körperliche.
Darf ich kurz noch auf die Frage eingehen oder dieses Thema, warum ist es so wichtig, ob sie jetzt ein Mann oder eine Frau oder was auch immer? Ich glaube, wir sind einfach menschlich so, diese Binarität ist noch so in unserem Kopf. Also ich vergleiche das so ein bisschen wie jetzt, viele in meinem Freundinnenkreis kriegen jetzt Kinder und die erste Frage ist immer, ja, was wird's denn? Es wird vielleicht ein Mensch, ein Baby, ist doch eigentlich egal, ob dieses Wesen im Ultraschall vermeintlich einen Penis hat oder eben nicht. Ja, daran wird es ja anscheinend immer gemessen, keine Ahnung. Ob, ne, bei Freud, die Abwesenheit von einem Penis, ist eine Frau. Aber deswegen ist es doch, aber da stolper ich ja selber immer drüber und ich versuche mich jetzt immer zurückzunehmen und eben zu sagen, nicht zu fragen, was wird es denn, sondern einfach nur das als anzuerkennen und schön zu finden, dass da jetzt ein neuer Mensch auf die Welt kommt, ganz unabhängig davon, welche Geschlechtlichkeiten er vielleicht haben wird oder auch nicht. Aber ich glaube, da stecken wir einfach noch so drin in dieser Zug. Wir müssen immer alles zuordnen und sobald wir das eben nicht können, und das ist eben die Schwierigkeit, bei diesen verschiedenen Geschlechtlichkeiten kommen wir irgendwie an den Punkt und sagen, nee, das kann jetzt nicht sein. Du musst jetzt das sein oder du musst jetzt das sein oder warum bist du nicht das, was ich denke, dass du bist? Und ich glaube, da dreht sich auch ganz viel drum. Und deswegen, ich kann das schon nachvollziehen, ich glaube, ich würde das auch fragen. Aber ich glaube, da müssen wir irgendwie wegkommen von diesen Schubladen und von diesen Labels, die wir allen als aufdrücken wollen. Und sondern einfach nur sagen, du bist einfach nur mal ein Mensch und das darfst du auch erstmal sein. Vor allem dieses Wesen, das da auf die Welt kommt, das ja noch gar keine Chance hatte, sich zu melden, was es denn sein wird oder was es denn möchte oder wie auch immer. Aber ja... Ich glaube, da fängt es an und hört es dann irgendwie bei diesen Fragen auf.
Mhm. Hängt vielleicht auch damit zusammen, dass alles ja schon Babykleidung, männlich oder weiblich,
natürlich, ist. Natürlich. Ganz großes Thema, Gender Marketing, ja. Mhm.
Wie
wie könnte man denn, also braucht es mehr Role Models, müssen Filme diverser werden und so weiter? Das
ja, also ich glaube, dass Sprache da schon sehr viel macht. Also ich rede jetzt nicht mehr zwingend vom Gendern, sondern schon, wenn wir sagen, hallo kleiner Mann. Der kleine Junge ist dann also automatisch schon ein vollwertiger Kerl und Männer weinen ja auch nicht, also weint auch der kleine Junge nicht. Das sind diese kleinen Dinge, aber hallo kleine Frau, das sagt man einfach nicht. Ne? Das ist das Fräulein. Und es sind solche kleinen
Sprachen. Einspruch, euer Ehren. Das Fräulein ist schon seit Jahrzehnten aus dem Duden gestrichen.
Genau.
Das gibt's gar nicht mehr.
Genau, aber es sind diese Worte, die wir so nebenbei einstreuen. Und ich glaube, das macht schon ganz, ganz viel. Oder ich weiß noch, meine Oma und meine Mutter, beide haben am Essenstisch, damit ich gerade sitze am Tisch, haben die immer gesagt, Bauch rein, Brust raus. Hat mein Bruder nicht einmal zu hören gekriegt. Ne? Und nicht, weil seine Haltung so gut war. Sondern da gab es keine Brust zum Rausstrecken und da war es auch nicht wichtig, wo der Bauch ist. Und ich glaube, das sind eben diese Kleinigkeiten, diese Worte, die das einfach sehr, sehr viel ausmachen. Und vielleicht der dreijährigen Nichte nicht irgendwas Pinkes schenken, weil Pink wird die genug kriegen in ihrem Leben, ne? Sondern dann noch anderes anbieten. Ich glaube, es sind die Kleinigkeiten, die so auch in der Familie sehr, sehr viel verändern können.
Ich war in der Herangehensweise manchmal oder jetzt bei dem Stück sogar noch viel radikaler unterwegs und habe gedacht, wenn ich mir das so angucke, auch mit drei Kindern, wenn die in die Grundschule gehen, wie lernen die denn Adjektive? Ne? Immer mit einem Gegensatzpaar. Heiß, kalt, dunkel, hell. Ist bis zum gewissen Grad auch gar nicht mal so unsinnvoll, denn ich möchte ja die Welt erkennen und unterscheiden können. Aber es geht ja relativ schnell so, dass ich eigentlich ja zwischen schwarz und weiß oder bunt und einfarbig ist gar nicht so leicht ist, irgendwann so eine klare Trennlinie zu ziehen. Und ich habe mich so ein bisschen gefragt, ob vielleicht auch das schon da schon anfängt oder ob es dann irgendwann sehr kompliziert wird, sage ich, einen Alltag oder ein Leben auch irgendwie zu rastern, was wir ja alles brauchen. Also ich glaube, ich habe nachgefragt, weil ich genau dieses, ich wollte mir ein Bild machen können von der Person, von diesem Gegenüber. Und das funktioniert eben ständig über Sprache. Mhm. Also wer, wenn nicht ich, hätte nicht da eine große Sensibilität oder viel mit zu tun, was Sprache hoffentlich an Bildern auslöst. Mhm. Und das ist vielleicht so ein Ansatz, manchmal mitzudenken, dass ich versuche, eher mehr Assoziationen möglich zu machen als weniger. Und auf der anderen Stelle vielleicht um Verzeihung zu bitten, wenn ich manchmal sage, okay, jetzt brauche ich irgendwo einen Anker in der Vorstellung. Ich versuche mir ein Bild zu machen, für das ich eine gewisse Zuschreibung brauche.
In dem Stück haben wir auch vor, es gibt nicht nur männlich, weiblich, sondern es gibt dies, jenes. Und ich glaube, das sind wir ja erst in den Anfängen, dass wir das allmählich realisieren, dass es so eine Vielfalt gibt, auch für uns Menschen. Also, dass wir nicht festgelegt sind auf männlich oder auf weiblich, sondern dass es dann echte Vielfalt gibt. Und ich denke, wenn wir das jetzt so in den Anfängen sehen, dann ist ja noch viel Luft nach oben, dass sich da noch was entwickelt. Und ich glaube, auch die Herrschaftsverhältnisse, das hat ja eine ganz andere Dimension dann auch noch. Dass die Herrschaftsverhältnisse dann auch nicht mehr so auf den Mann zugeschnitten werden. Oder zum Beispiel die Sprache auch. Also ich denke, also ich bin da mit der Pusch einig, wir können in Zukunft einfach nur die weibliche Form benutzen, weil da sind die Männer hier immer schon mitgedacht. Und das hatten wir ja jetzt schon 2000 Jahre Minimum, wenn man das ja dann mal so benutzen. Und ich habe aber gespürt bei mir selber, wenn ich das dann so, ja, wenn ich die weibliche Form immer nennen will, dann muss ich mich immer korrigieren, weil das halt auch, das muss man üben.
Ja. Weil?
Das muss man üben.
Es braucht ein bisschen Übung.
Ich brauche. Ich glaube, das Thema ist auch, sobald man sich aus diesem Kapitel rauszunehmen, dass man auch auf sich selbst zurückgeworfen wird,
weil dann natürlich die Kategorien für sich selbst auch verfallen. Mhm. Und da muss man sich fragen, ja, wenn das nicht mehr so klar ist, wo ordne ich mich dann ein oder wie kann ich mich definieren, wenn diese klaren Raster wegfallen? Und das wirft halt alles aus der gelernten Balance. Mhm. Also insofern
ist es denn Balance einfach mal so
ganz? Moment. Ja, aber dieses Fixe und wir halten uns an diesem in der Schule gelernten Ja, Nein, tralala, das bricht dann halt irgendwie auseinander und das geht in alle Kategorien. Das geht in Macht, in wie verhalten wir uns im Alltag, wie gestalten wir unsere Beziehungen. Das geht überall hinein. Und es kann ganz viel Unsicherheit schaffen. Deswegen verstehe ich auch, wenn man sich davor vielleicht total verschließt und sagt, uff, nee, also da gehe ich nicht rein, weil das haut mich um.
Das ist so schön, dass Sie es ansprechen. Weil das sind so Kleinigkeiten, also ich rasiere mir die Beine seit ein paar Jahren nicht mehr, 4 Jahre glaube ich sind es. Also quasi seit ich 21, 22 bin, was so ein Alter ist, wo schon viele Leute, die sich als Frauen identifizieren, machen. So, ne? Ich habe mich damals auch einfach nur als Frau identifiziert, habe trotzdem damit aufgehört und es war ein Kampf. Ich wusste nämlich nie, okay, warum will ich das eigentlich? Will ich das wirklich, weil ich es schön finde? Oder warum finde ich das schön, weil ich es schön finde? Oder weil ich einfach denke, das sieht männlich aus, wenn ich es nicht mache? So, ne? Und on top kommt von sehr, sehr vielen Leuten, die genderqueer sind, also die nicht in dieses Binäre, also entweder das oder das, also ich bin entweder ein Mann oder eine Frau und fertig, dass wir uns auch immer so fragen, also nicht jede Person ist gleich, aber es ist eine gängige Frage, müssen wir jetzt alle Stereotype verändern? Ne? Also auch Paul hat sich vielleicht so Fragen gestellt wie, muss ich mir denn jetzt die Haare abschneiden? Nur weil ich mich als Mann identifiziere. Ne? Und ganz viele von uns haben einfach überhaupt gar keine Lust, diese Frage noch mit zu bearbeiten. Wir wollen auch dieses ganz einfache, nee, ich bin jetzt einfach ein Mann. Ne? Und können das aber eben nicht so, weil, wie Sie gesagt haben, man wird auf sich selbst zurückgeworfen. Man muss sich fragen, was an mir ist denn männlich? Warum fühle ich mich denn männlich? Was an mir ist das, wo ich sage, ja, deswegen bin ich ein Mann? So, ne?
Was bedeutet das überhaupt, männlich sein?
Ich habe gehört, da gibt es auch Veranstaltungen im Rahmen des Internationalen Frauentagsprogramms.
Ja, aber dazu finde ich ganz spannend. Ich hatte mal eine super tolle Doku gesehen von einem Transmann, der aber gesagt hat, er möchte sich nicht operieren lassen, aber ganz bewusst seine weiblich gelesenen Geschlechtsmerkmale wie Brüste, Vagina, Vulva, Gebärmutter, einfach alles drin gelassen hat, weil er gesagt hat, muss ich mich jetzt umoperieren, nur damit ich ein Mann bin? Oder brauche ich jetzt einen Penis? Oder darf ich jetzt keine Brüste mehr haben? Und lebt als Mann und identifiziert sich auch als solchen. Und das ist ja gerade das Spannende, eben zu sagen, wenn ich jetzt als Transfrau oder als Transmann reproduziere ich erst recht noch diese Stereotype, ich male mir die Fingernägel an, ich ziehe mir jetzt Röcke an, ich kann jetzt nur noch, muss mir meine Haare oder ich schneide mir meine Haare ab, weil das vermeintlich männlich-weiblich ist. Oder finde ich aber für mich meine Art und darf trotzdem oder kann trotzdem sagen, ich bin jetzt aber ein Mann, habe aber weiterhin einfach meinen Körper, weil ich stelle mir das total schwierig vor, auch so Eingriffe vorzunehmen. Vielleicht für viele ist es was total Wichtiges, diese Transition heißt es, glaube ich. Ich hoffe, ich spreche nicht falsch aus. Und viele sagen aber, nö, die Brust gehört zu mir, schon die letzten 20, 30, 25 Jahre, die bleibt auch bei mir. Und das ist doch eigentlich das Spannende zu sagen, es geht ja darum, diese Binarität aufzubrechen und nicht zu sagen, alle, die sich jetzt männlich fühlen, sind aber bitte stereotyp männlich und alle, die sich weiblich fühlen, bitte lackiert euch die Fingernägel und schminkt euch und rasiert euch die Beine, sondern wie lösen wir das einfach auf und sind dann einfach Menschen. Mhm. Und was ich das noch sagen möchte zu dem Thema, alles verschwimmt dann, aber es macht doch auch eine unglaubliche Freiheit oder es macht doch auch total frei zu sagen, wer bin ich eigentlich und wer will ich sein und will ich mir die Beine rasieren oder nicht oder will ich mich schminken oder glätte ich mir die Haare oder nicht. Also, aber es ist natürlich die Frage, Freiheit kann auch Angst machen, das ist mir schon klar. Aber und was ich auch noch einen spannenden Aspekt finde, was ich mich auch oft frage, warum tue ich Dinge, die ich tue? Also warum rasiere ich mir zum Beispiel die Beine? Mache ich das jetzt, also, oder warum, wir Frauen ziehen uns ja immer sexy Unterwäsche an wegen uns selber, wo ich mir denke, okay, also das glaube ich auch nicht, dass das wirklich der Fall ist, dass das irgendjemand von uns macht. Aber das sind ja auch so spannende Dinge, einfach sich das mal zu hinterfragen, warum tue ich denn Dinge? Tue ich sie wirklich, weil ich das vermeintlich schön finde, oder tue ich es, weil irgendjemand mir eingeredet hat die letzten 30 Jahre, das habe ich aber so zu tun, weil ich irgendwie jetzt mich als Frau definiere.
Ja, es ist Arbeit, ne?
Das ist absolut. Alles. Ja, und man muss auch nicht alles beantworten oder richtig machen oder darf auch sich die Beine rasieren und trotzdem eine feministische Person sein. Aber,
ja. Aber man sollte sich darüber Gedanken machen. Wer von euch hat rasierte Beine?
Raus! Aber man darf sich zumindest die Gedanken sollte man sich machen, wenn man das möchte.
Ich glaube, man braucht leben und leben lassen. Ich habe noch eine Frage, weil wir hier in Aalen sind und weil wir halt so im ländlichen Raum sind. Und das finde ich, da merkt man, wenn ich mal über die Idee gehe, das ist für mich so hart für alle Menschen, nicht wirklich so einfach zu tun. Also, ob wir uns irgendwie hier als Landeier noch was überlegen können, wie man das so ein bisschen, ich merke es halt in meinem Dorf und wie schwer das für alle Beteiligten ist. So, und ja, das ist, also das Herzzerbrechen, finde ich. Also in anderen Städten, in Stuttgart ist egal, du kannst dein Ding machen, du hast deine Ware und du findest deine Leute, aber hier auf dem Land ist es richtig tragisch.
Ich habe mir ein bisschen, ich hake ein bei dem, was Uta gesagt hat, dass sie gesagt hat, oh Gott, und jetzt muss ich mein Begehren anders machen. Ich habe immer versucht, mir in dem Stück das einfach als Chiffre zu nehmen und zu sagen, ich muss mir jetzt gar nicht unbedingt vorstellen, dass mein Partner plötzlich hoppla die hopp beschließt, ich bin eine Frau. Ich brauche mir eigentlich bloß vorstellen, der tut etwas, was ich nicht verstehe. Und ich weiß nicht, ob euch das schon mal so gegangen ist, aber mir ist das schon mal so gegangen. Ich dachte, warum macht er jetzt das? Oder warum sagt er jetzt nicht das? Oder auch so eine Situation wie mit Oliver, das habe ich auch schon erlebt und habe irgendwie gedacht, das gibt's doch gar nicht. Und dann zu überlegen, okay, das ist aber ja der Mensch, den ich liebe. Also versuche ich jetzt natürlich einfach die Rolle zu tauschen. Und ich versuche mich da rein zu versetzen, wie es für mich gewesen wäre, in dem Moment Christ zu sein. Oder in dem Moment Paul zu sein. Und das, sozusagen dieses Rollenspiel, und das ist, glaube ich, die Sache. Es ist ja nicht, also Ende offen, ob die sich finden oder nicht, ob Chris anfängt, tatsächlich einen Mann zu begehren oder nicht, ist, glaube ich, ich bin mir gar nicht so sicher, ob das, und das schließt, glaube ich, so ein bisschen an das, was Laura gerade sagte, ob das erheblich ist für die beiden. Erheblich ist für mich, oder ich wünsche denen im Moment, dass sie eine Liebe, eine Gemeinsamkeit finden, mit der Situation umzugehen. Und ob das dann Begehren inklusive oder nicht ist, das kann man dann ja später irgendwann nochmal klären. Und und so ähnlich, ich weiß nicht, ob das vielleicht auch uns Landeiern hier irgendwie hilft, zu sagen, in einer Situation, wo ich bemerke, es gibt eben einen Chris, einen Oliver und einen Paul, da versuche ich mich, und das schließt, glaube ich, so an die Frage, so, da versuche ich auf jeden Fall auf Seiten von Paul zu sein, also von dem Menschen, der eben gerade in Bedrängnis ist. Das fand ich eigentlich, also das habt ihr auch alle schon ganz oft gesagt, das fand ich eigentlich den richtigsten Impuls, weil ich sozusagen hinzugehen und zu sagen, seid doch jetzt mal alle offen, das muss ja einen konkreten Anlass haben. Und das wäre so für mich ein Impuls. Das ist das eine und das andere vielleicht auch Vorbilder oder dass das hilft. Also mir hat zum Beispiel sehr geholfen irgendwann mal dieser Film The Crying Game, in dem es eben auch um so ein Missverständnis ganz lange geht. Und das ist sehr, sehr schön geschildert, wie die Menschen in diesem Film eben dann sozusagen die Liebe in den Vordergrund stellen, die Zuneigung. Kennen Sie das auch? Solche Erlebnisse oder solche Filme oder solche Zeugnisse?
Also ich habe, weil du das gerade jetzt gesagt hast, also dieses Thema ist ja wirklich, also ich will nicht sagen neu, in meiner Welt, in meiner Wahrnehmung hatte ich das wirklich vorher so nicht gekannt, deswegen ist es für mich neu. Und ich habe mir halt einfach nur, oder ich sag mir halt einfach nur, wer bin denn ich, dass ich irgendwelche Lebensentwürfe oder wie soll ich sagen, Orientierungen bewerte. Also wenn jetzt jemand zu mir kommt und sagt, okay, ich fühle mich so und so, dann wer bin denn ich, der dann sagt, nö, aber ganz sicher nicht. Also das ist so dieses, ich weiß nicht, ob das jetzt zu naiv ist oder zu einfach oder so, aber ich weiß es natürlich, also meine Oma, sie lebt nicht mehr, aber da war ja schon dieses Thema Homosexualität früher, das gab es einfach nicht und es war völlig unverständlich und so. Und jetzt kommt eben dieses Thema verschiedene Geschlechtlichkeiten und Transmenschen auf. Und wer bin denn ich, der da sagt, ja gut, das gab es vielleicht oder ich habe das in meiner Kindheit nicht erlebt, deswegen gibt es das nicht. Also ich weiß nicht, ob man versteht, was ich damit sagen will, aber das ist so, wer bin denn ich, der das irgendwie bewertet oder jemanden abspricht oder nicht als wahr empfindet und warum kann es das nicht geben? Nur weil ich selber das nicht so empfinde?
Ich denke auch, dass es ein Prozess ist. Also es ist hier und das ist wie so ein Wasserwellen. Man wirft einen Stein und die Wellen werden immer größer. Und ich meine, dass wir jetzt zum Beispiel diese Inszenierung auch im Spielplan haben und wir miteinander ins Gespräch kommen, bewirkt ja bei uns, mit uns etwas. Und wir tragen das wieder weiter an unsere Leute in unserem Umkreis und konfrontieren die damit. Und dadurch kommt ja auch schon was in Bewegung. Ich glaube, so kleine Steinchen reichen auch aus, weil das dann überschwappt und immer weitergeht. Und ja, genau, also ich glaube einfach ins Gespräch kommen, sich informieren.
Da möchte ich ganz gerne einfach noch was Schönes sagen, was mir letzte Woche passiert ist. Ich bin vor unserem Bär gesessen, kam Glücksspirale. Dann sagte, liebe ZuschauerInnen, wenn Sie zu denen gehören, die GewinnerInnen sind.
Echt?
Ich bin da verrückt, weil ich gestanden wow, was ist jetzt los? Ich gedacht, ja, das ist ein Teil davon. Das ist nur dazu.
Das sind so Kleinigkeiten, die machen schon sehr glücklich, ne?
Ja. Ich war gerade bei der Zahnärztin, bei einer Kiefernorthopädin und sagte irgendwie so, ach was, das wird schon alles nicht so schlimm sein, das ist schon meine dritte. Und dann redete ich später von meinem Sohn. Und dann sagt, haben Sie 4 Kinder? Und dann sage ich freundlich, nee, ich habe 3. Aber sie ist ganz freundlich geblieben. Das war auch ein kleiner Sieg fürs generische Femininum.
Ich glaube, nochmal so um dieses Ländliche nochmal abzuholen, auch die ältere Generation. Bei meinen Omas ist es so gewesen, also für mich war das schon ganz dann klar, auch dass ich erstmal nicht nur auf Frauen stehe, das wusste ich eigentlich schon immer. Und das habe ich aber nie so kommuniziert, weil, also mit meiner Mutter, also alle meine Partneronkel sind schwul, ich wusste, das ist irgendwie kein Thema, ich muss mich da jetzt auch nicht outen. Hat sich auch komisch angefühlt, weil das macht ja sonst auch niemand. Also meine Mutter kam ja auch nie zu mir und hat gesagt, übrigens, ich bin heterosexuell, ne? Aber bei meinen Omas, ja, bei meinen Omas war das schon nochmal so ein Thema, weil da mit denen hat man auch nicht so viel Kontakt, die kriegen das nicht so mit, wenn ich so rumlaufe, dass die sehen mich nicht so oft, dass sie das mitkriegen würden. Und dann habe ich aber dann diesen Verein gegründet für Leute von der Hochschule, die eben auch queer sind, also nicht hetero oder nicht cis. Und da haben die dann das erste Mal so mitgekriegt, ja, deine Mama hat erzählt, du hast hier so einen Verein und was ist das für ein Verein? Das war dann der Zeitpunkt, wo ich mich geoutet habe von meinen Omas. Und die eine hat gesagt, du, also, aber du hast doch schon so viele Freunde gehabt, also männliche, feste Freunde. Ja, also ich muss ganz ehrlich sagen, also mir haben 2 Männer auch gereicht. Eigentlich hätte ich das mit einer Frau auch ganz gern mal versucht. Und die andere hat dann angefangen, mir zu erzählen von, ja, früher gab es das nicht, aber es gab da diesen einen Mann und der hat nie geheiratet und man hat das immer so irgendwie dazu gesagt. So, ja, hier, dann auch stand auch tatsächlich auf seinem Grabstein drauf, nie verheiratet und hat gesagt, das war wohl so ein, auf dem Land so ein Code dafür.
Aha.
Und dann hat meine Oma noch gesagt, so, ja, sie versteht das nicht, warum man manche Worte nicht sagen soll. Ja, also ich meine damit ja nichts Böses, aber gut, wenn die Leute das nicht wollen, dann verstehe ich zwar nicht warum, aber ich mache es halt trotzdem nicht mehr.
Genau.
Und das finde ich so eine schöne Herangehensweise und ich glaube, das hat auch dann nichts mehr damit zu tun, wie weltoffen man ist, sondern das ist einfach nur Nettigkeit, glaube ich. Also das ist einfach nur...
Oder Respekt?
Ja, ja.
Achtsamkeit, würde ich nochmal so als Vokabel.
Ja.
Oder ist euch das zu religiös?
Aber das war süß und da habe ich nämlich auch dran gedacht, als sie gesagt haben, so im ländlichen Raum, ich habe das jetzt öfter gesagt, dass es hier, es gibt Landeier, aber ganz im Ernst, ich habe Aalen auch schon kennengelernt als sehr, also mit so vielen offenen Menschen und auch die meisten, die jetzt zumindest, die ich gehört habe, sind sehr offen und freundlich und es gibt uns hier zuhauf. Es ist hier ein bisschen schwieriger, das stimmt. Also es gibt hier eben auch sehr viele Leute, die das anders sehen als wir. Je größer die Institution, desto schwieriger wird es. Also an der Hochschule gibt es da auch Mechanismen. Innerhalb der Städte gibt es Mechanismen, die nicht schön sind. Das ist so, aber ich möchte Ihnen das einfach nochmal sagen. Bei mir im Kurs in der Uni sind 30 Leute. Und 3 davon identifizieren sich nicht mit dem Geschlecht, das ihnen zugewiesen wurde. Wir sind also nicht wenige, es zeigt sich nur nicht zwingend. Also sie würden es bei mir vielleicht auch nicht immer denken, wenn ich so rumlaufe, weil wir in allen Formen und Farben kommen. Deswegen, also wir sind viele, jede Bemerkung, die sie machen nebenbei, wie Uta gesagt hat mit dem Glücksrad, auch wenn es Wenn sie sich mit irgendjemandem unterhalten in der Bäckerei und eine Transperson steht 4 Reihen weiter hinten und sie sagen einfach nur irgendwas zu einer anderen Person und sind dabei genderinklusiv oder einfach achtsam in ihrer Wortwahl, die Leute um sie herum hören ja, was sie sagen. Und auch wenn sie gar nicht direkt angesprochen werden, das sind die Kleinigkeiten, die unseren Tag versüßen.
Ja, ich habe heute auch gedacht, eigentlich müssten wir Philipp vorschlagen, das auch mal beim VfR zu spielen. Aber ich glaube, bevor wir das machen, da hätte ich sie dann gerne alle mit dabei. Da würde ich nicht so gerne alleine hingehen. So, einfach als persönliches Statement. Vielleicht beenden wir damit auch ruhig die offizielle Runde und laden aber herzlich dazu ein, auch noch ein bisschen hier in den Räumen zu bleiben und weiter sich auszutauschen und noch ein bisschen weiterzureden. Wir brauchen noch gar nicht rausstürzen, sondern können uns gerne noch in kleineren Kreisen weiter unterhalten. Trotzdem danke ich allen Beteiligten fürs Kommen, für den Austausch, der wie eigentlich immer in diesen Veranstaltungen mit dem Büro für Chancengleichheit sofort intensiv und sehr offen und mit allen geführt wurde und wird. Das macht mich jedes Mal sehr froh. Einen schönen Abend wünsche ich.